Es gibt so einen schönen Satz, den ich heute oft gerne sage zu meinen Paaren. Wissen Sie, ich werde nicht alles das machen, was Sie mir sagen, sondern ich möchte das machen, was Sie wollen.
Herzlich willkommen zu Rückblick, der Podcast für mehr Freude im Arbeitsleben. Werde inspiriert von Menschen, die ihr Arbeitsleben Revue passieren lassen. Mein Name ist Marie Mayer-Magdl und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich freue mich heute, Kayu zu begrüßen. Wir haben uns kennengelernt über gemeinsame Bekannte. Und Kayu hat einen ganz besonderen Weg im Arbeitsleben begonnen und beschritten. Und ich freue mich jetzt, wenn du dich kurz vorstellst, Kayu.
Hallo und erstmal vielen Dank, liebe Marie, dass ich bei deinem tollen Podcast dabei sein darf. Heute bei Frühlingsanfang. Schöne Grüße aus Worms nach Wien. Ja, ich bin Kayu, der Trauringflüsterer. Was ist ein Trauringflüsterer? Ganz kurz, ich bin Goldschmied, Goldschmiedemeister, dritte Generation, die vierte Generation in unserer großmütterlichen Goldschmiede ist auch schon am Start. Und ich liebe es, die Ringe der Liebe zu schmieden. Doch nicht irgendwelche Ringe, sondern genau die Ringe, die für die beiden Menschen ihre Geschichte, ihre Persönlichkeit widerspiegeln. Und das habe ich, kann man eigentlich sagen, zu einem Art, ja, besonderen Weg, zu einer Reise mit den Menschen entwickelt, dass das auch möglich ist.
Und jetzt interessiert es mich natürlich, wie du dazu überhaupt gekommen bist. Also du bist Goldschmieder in der dritten Generation, hast du jetzt gesagt. Das heißt, warst du dann schon von Anfang an, war das prädestiniert, dass du in diesem Bereich startest oder gab es da Umwege dorthin oder wie hast du begonnen, in diesem Bereich zu arbeiten?
Wunderbare Frage. Könnte man meinen, und meine Schwester, die auch Goldschmiedemeisterin ist, sie hat es von Anfang an gewollt. Sie wollte wie die Oma auch Goldschmiedin werden, wie der Vater auch. Und ich war so eher so ein bisschen das, was man so gerne so ein Spätzünder nennt, ein sehr verträumter Mensch. Habe auch sehr, sehr stark gestottert. Deswegen war es so mit Sprache und Menschen nicht so mein Thema. Und dann, als meine Mutter mich fragte nach dem Abitur oder während des Abiturs, was ich denn machen wollte, war ich völlig verblüfft von dieser Frage. Wie kann das auch ein 19-Jähriger erwarten, dass so eine Frage auf einen zukommt? Und weil ich einfach nicht von zu Hause weg wollte, weil ich sehr bequem war, habe ich gesagt, na ja, ich würde dann halt auch Goldschmied werden, wenn es die Annette nicht schon wäre. Meine Schwester. Und das war keine Ausrede. Plötzlich war ich unten. Wir haben oben gewohnt, unten die Goldschmiede, die Werkstatt. Und dann muss ich sagen, dann habe ich eigentlich zum ersten Mal meinen Vater richtig kennengelernt. Ihn als Künstler, als Goldschmied, als sehr wunderbare und sehr starke Persönlichkeit. Und habe erst einmal einfach nur gemacht, was ich zu machen hatte. Mhm. Aber wie es dann zu der Liebe kam und gerade zu den Ringen, das ist dann nochmal so eine ganz eigene Geschichte.
Ja, das glaube ich, weil das ist ja das eine, ist dieses Handwerk, das Anfertigen. Ja. Und so wie ich dich verstanden habe, hast du das ja dann eben noch mit Liebe angereichert im wahrsten Sinne des Wortes. Wie bist du dahin gekommen? Was hat dich dort hingeführt?
Ich will es mal so sagen, der Samen wurde relativ früh gelegt, aber bis ich zu dem wurde, was ich heute bin, dass ich mich als Trauringflüsterer selbst bezeichne, ist ja schon ein gewagtes Stück, kann ich mal sagen. Mhm. Gibt so eine ganz wunderbare Geschichte. Ich habe Ringe geschmiedet, wie mein Vater das so wollte, war in der Werkstatt, Geselle. Und habe ihn immer wieder die Ringe gebracht. Sie waren aus Gold und hatten so eine, heute würde ich sagen, eine natürliche Struktur, eine lebendige Oberfläche. und bin zu ihm hingegangen und er war nicht zufrieden. Hat mich wieder zurückgeschickt. Musst du mehr so machen. Du musst mehr Liebe hineinbringen oder mehr Landschaft oder mehr Dynamik. Bin ich wieder hingegangen, habe an den Ringen da so rumgemacht, hatte noch so kein Gefühl dafür und wieder zurückgeschickt. Endlich war er zufrieden. Dann kam der Tag, wo die beiden die Ringe abholen sollten. Und dummerweise war meine Mutter und mein Vater nicht da. Und ich war ja der Junior, der das dann in Zukunft übernimmt. Und gut, dann habe ich es denen gebracht. Und dann hat das Paar die Schachtel aufgemacht und ihre Augen haben angefangen zu leuchten. Und sie hat den Ring rausgeholt und er hatte plötzlich wie so ein ganz besonderes Licht gehabt. Ich habe sogar nach oben zur Decke geguckt, ob da irgendwie noch Licht angegangen ist. Ah, natürlich nicht. Aber ich kannte ja die Ringe. Also ich habe sie ja gemacht. Aber wie er dann an ihr ausgesehen hat, wie sie gestrahlt hat und wie er gestrahlt hat, dass sie so gestrahlt hat, das war ein Gänsehautmoment. Mhm. Und diesen Moment, den wollte ich einfach immer und immer wieder haben. Da war ich noch lange kein trauriger Flüsser. Es war noch ein großer Weg. Aber dieses Gefühl, einmal das zu haben, was so ein rundgebogenes, teures Metallding, was den Leuten am Finger ist, an denen ich da so rumgeschrubbt hat, dass das auf einmal zu einem kleinen Kunstwerk geworden ist, was sie mit sich verbunden hat. Wow, das war krass.
Das hat dich so beeindruckt, dass du dann auch diese Handfertigkeit mit einem anderen Gefühl wahrscheinlich auch ausgeführt hast, oder?
Ich habe da erstmal überhaupt verstanden, was es bedeutet, etwas mit Sinn zu machen. Ich habe vorher einfach nur gemacht, was meine handwerklichen Fähigkeiten war, was mein Vater in Auftrag gegeben hatte, bei mir oder bestimmt hat. Und da habe ich auf einmal gemerkt, dass es eben doch kein totes Material ist und dass es eben nicht egal ist, wie es ist, dass selbst dieses Anfertigen mit Sinn gefüllt sein kann. Und diesen Sinn fühlen, das ist sozusagen der Leitfaden gewesen. Mein Vater hat einmal eins gesagt, was sinnlos ist, ist sinnlos. Und dann habe ich angefangen, die Menschen zu versuchen, zu verstehen, was sie mir sagen wollen. Mhm. Und es gibt so einen schönen Satz, den ich heute oft gerne sage zu meinen Paaren. Wissen Sie, ich werde nicht alles das machen, was sie mir sagen. Dann gucken die mich erst einmal total erstaunt an, weil ich dann so mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit sage, ein bisschen Autorität. Ich mache nicht das, was sie mir sagen, sondern ich möchte das machen, was sie wollen. Und das ist vielleicht auch eins, wo ich wirklich sage, dass ich da eine gewisse Fähigkeit, nenne es Gabe, nenne es Techniken, entwickelt habe. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, herauszuhören, hinter den Worten, die die Menschen sagen, und sie versuchen ja immer mehr sehr deutlich zu sagen, ach, das muss so sein und das darf nicht sein, und das will ich und darüber habe ich mir schon nachgedacht. Sie versuchen ja oft ganz diese Techniken, diese technischen Dinge, Details zu sagen. Vielleicht wenn jemand zu dir kommt und sagt, ach, ich habe genau das und das Problem und das habe ich gegoogelt und ich weiß schon und das und jetzt sagen Sie mir bitte den einen Satz und dann bin ich wieder gut. Und so ähnlich war das dann auch zum Teil da. Und das dann zu lernen, hinter dem, was die Menschen zu sagen, herauszuhören, was sie wollen. Mhm. Da geht dann wirklich nur im Gespräch, indem du dich mit ihnen verbindest.
Und diese Verbindung hast du dann aber erst im zweiten Schritt sozusagen kennengelernt. Und gab es da einen Schlüsselmoment, der dich dazu bewegt hat, in die Haltung zu verändern?
Ja, da gab es zwei ganz besondere Momente und es war nicht ein Schlüsselschritt. Also ich kann dir zwar zwei Triggerpunkte quasi sagen, Aber es war eine Zeit wirklich über Jahre. Mhm. Eigentlich könnte man sogar sagen, über Jahrzehnte. Das erste ist der, dass ich in einem Verkäuferseminar war. Naja, ich bin jetzt Goldschmied gewesen. Wir haben tolle Goldschmiede gehabt und man möchte natürlich seine Produkte an die Frau bzw. Mann bringen. Gehst du auf ein Seminar? Und ich kann mich nur noch an einen einzigen Satz erinnern, aber der hat mich sehr verändert. Und der hat gesagt, versuche dich auf die Seite hinter dem Tisch, auf die andere Seite zu bringen. Versuche dich immer so hineinzudenken, wie der andere es sieht. Mhm. Weil du als Goldschmied, auch als Verkäufer und so weiter, denkst ja erst einmal nur an dich. Du hast dein Produkt, du hast dein Ziel, es zu verkaufen, du hast deine Sprache, die Fachsprache, die du hast, und dann kommt der andere oft gar nicht mit.
Ja.
Das war der Punkt Nummer eins. Und das hat mich extrem geprägt. Und das ist sogar bis heute so, dass ich immer versuche, hinein zu verstehen, mich hinein zu begeben, was bewegt den anderen, was ist seine Motivation, wo kommt der her, wer ist dieser Mensch? Nicht, dass es ein Kunde ist, sondern ein mhm. Mensch.
Mhm.
Das zweite war, und es gerade, ich habe auch sogar ein Buch geschrieben, warum wir Ringe tauschen, und da gab es einen Moment, Ringe waren fertig, war alles schön, alles gut. Und ich habe so die klassische Juweliersfrage gestellt am Schluss. Und was gravieren wir jetzt in ihre Ringe hinein? Ja, ich wollte einfach die Namen der beiden wissen, weil ich die vorher nicht erfragt habe. Heute ja. ist das ganz anders. Und da sagte der Mann zu mir, ja, was macht man denn so? Da habe ich gesagt, naja, in ihren Ring des Herrn kommt der Damenvorname und dann umgekehrt bei der Dame der Herrenvorname. Und dann hat der Mann mir eine Frage gestellt. Warum? Und meine Antwort innerlich war eigentlich nur die, weil es die einzige war, die ich kannte, ist halt so üblich.
Ja.
Und das war aber eine Antwort, die weder mir noch diesem Mann gefallen hat. Mhm. Dann hat es einen wunderbaren Zufall gegeben, dass ein Pater kam und hatte mir erst einmal erklärt, dass die Gravur bedeutet, dass du den Ring, den du beim Goldschmied machen lässt, also jetzt du Mann zum Beispiel, dass der nachher der Frau angesteckt wird oder ihr übergeben wird, dass es eigentlich dein Männerring ist, also mein Arnulfring. Indem ich Arnulf hineinschreibe, übergebe ich als ein Geschenk meiner Angelika. Und wenn sie es annimmt, mhm. trägt sie ein Stück von mir. Und als ich das verstanden habe, da haben plötzlich Ringe Sinn gemacht.
Ja.
Dass ich etwas machen darf, sowohl für den einen als den anderen, was dessen Liebe, Versprechen, Emotionen, Gedanken trägt und man gibt ein Stück von sich selber her.
Und da merkt man gleich, wie so ein einfacher Ring eine ganz andere Bedeutung bekommt, oder? Wenn du das jetzt so erzählst. Weil vorher ist es eine, also man kann es auf einer funktionalen Ebene sehen, ja, es ist ein Stück Ring. Oder man ja. kann es mit Gefühlen und Emotionen verbinden und dann hat das eine ganz andere Wertigkeit. Ja?
Genau so habe ich es dann gemerkt. Und dann habe ich auf einmal erst gemerkt, dass es für viele, insbesondere sogar oft für die Männer, sehr viel Sinn gemacht, überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Weil es zuvor einfach, man macht es halt so. Es ist ein Ritual, es ist üblich, es gehört so. Und dann gibt es so die Sprüche. Das sind jetzt die gemeinsamen Fesseln. Oder. Oder der Ring bedeutet die Unendlichkeit und. Also es wird mit so vielem aufgeladen. Aber der wahre, eigentliche Grund der war gar nicht da. Der war den meisten auch nicht bewusst.
Und genau, auch im ersten Blick nicht erkennbar. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich total spannend finde. Dieses, man macht das halt so, ja, auch mal zu hinterfragen und dann entweder zu verändern oder bewusst, so wie bei dir jetzt, rauszufinden, boah, das hat eine sehr tiefgehende Bedeutung. Ja.
Genau. Und das ist sozusagen dann auch bei vielen anderen Dingen das Credo geworden, sich zu fragen, was ist die wirkliche Bedeutung dahinter? Mhm. Oder was ist eigentlich die intrinsische Bedeutung, zu sagen, ich will noch ein dingliches Ritual haben. Beim Heiraten reicht ja eigentlich, wenn man sich nur liebt, würde ja fast doch nur der Kuss reichen. Oder fast nur das private Ja-Wort auf der Couch. Du Schatz, mit dir will ich ewig bleiben. Gut, dann gibt's das Staatliche oder das Rituelle, das Spirituelle, dass man es vor einer Gemeinschaft macht, dass man eine Unterschrift macht. Und dann gibt's noch dieses eine Dingliche, dass du etwas vom anderen trägst. Und da hat auf einmal für mich Ring machen Sinn gemacht, mhm, aber nur, und jetzt kommt's, wenn ich auch mit den beiden ein bisschen in sie hineingehen darf, mit ihnen hineingehen darf. Und das ist vielleicht das, was dann so noch der nächste Schritt, der mich auch jetzt sehr weit getragen hat, wie ich auch heute bin, wirklich so ein bisschen in der philosophischen Richtung, dass erst, wenn du den Menschen dir gegenüber verstehst und ihn spiegelst und mit ihm redest, dann kannst du ja eigentlich erst was für ihn entwerfen. Mhm. Es ging also nicht darum, dass die Leute gesagt haben, mach mir dies und das, oder ich habe sie gefragt, was ist ihr Hobby, sondern versucht habe, seine Gefühle, als wären es meine, zu verstehen und natürlich auch ihre Gefühle. Deswegen behandle ich die Paare nicht als Paare, sondern zwei Menschen, die mit mir in Kontakt treten.
Ja. Und das ist etwas, glaube ich, was man für alle Berufe eigentlich sagen kann, oder?
So, genau.
Wenn du den Menschen verstehst, kannst du ihm helfen, kannst du gut zusammenarbeiten, ja? Dieses sich in den anderen reinversetzen ist extrem wichtig. Herr Jo, was mich noch interessieren würde, was waren so deine größten Herausforderungen im Laufe deines Arbeitslebens?
Darf ich auf das, was du eben gerade gesagt hast, nochmal ganz kurz eingehen? Weil das ist, glaube ich, das, warum ich heute sage, jawohl, ich möchte gerne diesen Podcast machen und ich möchte ihn vor allem für Menschen machen, die auch sehen, wie kann ich in meinem Leben den Berufsweg gehen? Mhm. Und das sind vielleicht gar nicht meine Herausforderungen so wichtig, sondern wirklich, dass du anfängst zu verstehen, du selber kannst Spiegel werden für die Menschen, die dir gegenüber sind. Das heißt, egal welches Produkt du eigentlich hast, welche Dienstleistung du hast, sind wir so getriggert in unserer heutigen Zeit, dass es dir als Macher angenehm ist, effektiv ist, effizient ist und. Und du nur eine schöne Geschichte drum spinnst und der andere soll diese Geschichte, entschuldige bitte das Wort, fressen. Ich mache sie ihm besonders süß, dass er sie besonders gerne schluckt und am besten mache ich noch mehr Zucker drauf, damit er süchtig nach der Geschichte wird. Meine Gedanken und das, wofür ich heute wirklich brenne und kämpfe, ist eigentlich genau umgekehrt, dass ich sage, es geht doch gar nicht um mich. Ich will wirklich wissen, warum sitzt der Mensch überhaupt da? Im Prinzip diese Frage, bei Ringen jetzt zum Beispiel, warum sagt er zu diesem Menschen ja? Mhm. Aber nicht dieses Eltern-Warum, nicht dieses blöde sondern dieses Kinder-Warum, dieses Kindergarten-Warum. Oh, ihr habt euch lieb? Warum denn? Erzähl die Geschichte. Und wenn du dann anfängst, die Menschen zu hören, und das ist vielleicht so eins, das ist so ein kleiner Trick, ich erzähle vieles über mein Handwerk, aber über andere Beispiele. Habe ich da einen Schreiner sitzen, dann erzähle ich dem nichts von dem Gold, sondern ich erzähle ihm davon, wie ich es mir vorstelle, wenn er einen Balken für das Dachgebälk braucht, dann braucht er natürlich ein Holz, was Jahrhunderte hält. Dann kann es keine Kiefer sein, dann muss es wahrscheinlich eine Buche sein. Dann wird der Mann sagen, jawohl, und die muss so und so sein. Und dann, wenn ich mit seinen Beispielen aus seiner Welt ihm meine Ideen oder meine Empfehlungen sage, wird er es viel leichter verstehen. Oder ein Mensch wie du, der im Grunde ja ein Seelendienstleister ist, wenn ich das mal so sagen darf, komme ich dir nicht mit Zahlen, sondern dann sage ich dir auch, wahrscheinlich erst, dich interessiert viel mehr alles drumherum von dem Menschen als das sogenannte eigentliche Symptomproblem, weil du ihn dann erst dahin führen kannst, dass er es versteht.
Ja.
Meine Herausforderung ist es ja da, wenn scheinbar die beiden sich fast nicht einigen können.
Ah.
Wenn die fast wie im Streit sind. Ich will aber dies, ich will aber das gefällt mir gar nicht und so weiter und so fort. Und wenn du dann manchmal, da hatte ich so ein Paar und da hattest du das Gefühl, die kommen gar nicht zusammen, weil sie sehr viel lauter, bodenständiger und vielleicht sogar ein bisschen verspielter war und er war lang und dünn. Sie war wirklich eher etwas kleiner, lebendiger, sehr südländisch. Er war lang und dünn, also das Klischee hatte perfekt gepasst. Und dann haben wir uns über ihre gegenseitigen Vorlieben unterhalten und auf einmal habe ich es gefunden, wir haben es dann die Weltenreise genannt, dass eigentlich sie im Yin und Yang genau das passende Paar war. Hätte ich mit denen versucht, von den Vorlagen der Ringe, die ich habe, eine Gemeinsamkeit zu finden, wären wir immer gescheitert.
Mhm.
Aber in dem Moment, in dem ich angefangen habe, rauszuspüren, was verbindet die beiden? Es wurden zwei sehr unterschiedliche Ringe, aber sie haben eine gemeinsame Sprache gesprochen. Das waren oft die größten Herausforderungen. Oder einmal war eine Dame da, ganz kurz, war auch eine riesige Herausforderung. Sie kam rein und ja, was haben Sie denn da für Ringe jetzt noch? Und du hast ja angemerkt, sie hatte so einen richtigen Brass. Was ich danach erfahren habe, ist, die war im Brautstudio nebendran. Und sie ist eine Dame, sagen wir mal, sie ist nicht ganz so in der Heidi Klum-Konfektion, sondern auf der anderen Seite der Balance. Und war wahnsinnig frustriert, weil nichts ihr gepasst hat und ihr quasi suggeriert wurde, du passt nicht in was hinein. Dann kam sie rein mit dieser Stimmung. Und jetzt wollte sie eigentlich nur noch einmal einen drauf bekommen. Der ist bestimmt auch ein Arsch, der ist bestimmt auch blöd, will mir auch nur was Doofes verkaufen und, und. Da habe ich sie einfach angeguckt und gesagt, wissen Sie, Sie haben doch im Moment überhaupt keine Trauring-Kauflust. Wollen Sie sich nicht erst einmal hinsetzen, ein Käffchen trinken und haben Sie nicht einfach mal Lust, mir zu erzählen, was gerade los ist? Er hat mich so angeguckt. Der Mann war schon an der Tür zum Fliehen, weil er gedacht hat, jetzt gibt's hier gleich Tote.
Ja.
Und da hat sie gesagt, jo, du hast völlig recht. Und dann haben wir uns das erste Mal hingesetzt und wir hatten uns in dem ersten Gespräch noch überhaupt nicht um Ringe unterhalten. Und dann kam sie eine Woche später, dann war sie entspannter und dann konnten wir uns unterhalten. Also auch das manchmal zu fühlen, wenn dich jemand so mit so einem Brass ankommt, der meint ja gar nicht dich.
Ja.
Und dann musst du nicht konfrontativ dagegen gehen, sondern dass du da erst einmal sagst, lass uns doch erst einmal Zeit, erzählen Sie mal, was los ist.
Ja. Und das ist gut, was du da jetzt ansprichst, weil viele meinen oder beziehen das dann auf sich selber, fühlen sich angegriffen und dann schaukelt sich das immer so gegenseitig hoch, oder? Aber wenn
genau.
du, so wie du sagst, so gehen wir mal in Entschleunigung und andere Kanäle suchst oder das direkt auch ansprichst, dann kann so viel ja, Unheil und Konflikt verhindert werden.
Weil wir meistens versuchen, nach irgendwelchen quasi inneren vorgestanzten Systemen zu gehen. Also normal wäre gewesen, du hättest die anfangen zu beraten, hättest innerlich gedacht, naja, die weiß nicht, was sie will, die hätte gesagt, der weiß nicht. Also wir wären beide in unserem System gewesen. Und mein Bauch hat mir aber gesagt, irgendwie, ich glaube, ich verstehe die Frau. Ich weiß ja nur nicht, warum. Und dann habe ich einfach ganz normal gesagt, was ist denn eigentlich los?
Ja.
Und da hat sie, da war sie nicht drauf vorbereitet. Sie hat jetzt gedacht, da kommen jetzt irgendwelche tollen, hat sich auch herausgestellt, die Frau war im Marketing. Die hat Verkaufsschulungen gemacht. Und wenn einer, der Verkaufsschulungen gemacht hat, auf einen Verkäufer trifft und der merkt, hallo, jetzt will mir hier einer was verkaufen, ich kenne genau die ganzen Prinzipien, dann rennt der dir davon.
Ja.
Und das ist, glaube ich, was ganz viel passiert, dass die Menschen eigentlich schon oftmals mit einer Erwartung kommen, ich nenne es gerne, bitte an alle Autoverkäufer, nicht persönlich gemeint, und ihr seid bestimmt alle ganz anders, aber es gibt so dieses Klischee, entschuldigt bitte, dass ich es gerade bediene, der will mir nur was verkaufen. Mhm. Und in dem Moment, in dem der vielleicht auch der Verkäufer, also ich gesagt habe, entschuldigen Sie mal, ich glaube, ich habe hier keine Chance, so wie Sie gerade kommen. Ich würde gern mich mit Ihnen unterhalten. Sollen wir nicht einen anderen Modus finden? Und da hat noch keiner gesagt, was bilden Sie sich ein, was Sie mir hier unterstellen? Ich erwarte von Ihnen, dass Sie Ihr System runterleiern, dass Sie Ihre Standards abspulen. Jeder sagt, ach Gott sei Dank, da ist ein Mensch.
Ja. Und das ist eine Botschaft, die du wahrscheinlich oder die wir so auch mitgeben können den Zuhörern und Ihnen, oder? Dieses, es darf wieder menscheln im Arbeitsleben.
Du hast gesagt, es darf. Ich möchte es eigentlich noch ein bisschen krasser formulieren. Es muss oder es sollte menscheln, weil es macht auch, niemand hat jemals was dagegen gehabt, wenn ich gesagt habe, ich weiß gerade keine Lösung, ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, bin jetzt auch überfordert, weil, und dann habe ich eine Begründung gemacht und dann gesagt, ich möchte aber den Weg dahin finden. Lassen Sie uns doch von Mensch zu Mensch das finden. Ich verstehe Sie noch nicht ganz.
Ja.
Und dann aber nie so konfrontativ, sondern ich verstehe Sie nicht ganz. Und dann, wenn du dann geschickt bist und sagst, meinen Sie das oder das oder das, dann kannst du ja immer so einen Fächer machen. Das habe ich sehr oft gemacht. Dass ich so einen kleinen Fächer aufgemacht habe, ist es jetzt mehr das Thema oder das Thema. Und dann springt der andere drauf ein oder sagt, nee, alle drei Dinge sind gar nicht mein Thema. Und du hättest versucht, da drauf rumzureiten. Und der sagt dir, ich habe gerade ein ganz anderes Thema.
Ja.
Ich habe Angst, mein Finger ist so dick und er quillt dann. Dann denke ich, ach so. Und die ganze Zeit sagt der Mensch, nee, das will ich nicht, das will ich nicht. Und ich bilde mir ein, er hat das und das Problem, aber in Wirklichkeit hat er es gar nicht. Und wenn du dann in deinem Bauch fühlst und einfach mal sagst, was ist es dann? Vielleicht sogar mal in so eine Slang-Sprache kommst, dann kommt der andere auch und dann merkt er, wir können uns auf Augenhöhe sprechen.
Mhm.
Dann will ja der andere dir helfen, dass du ihm bei seinem Problem helfen kannst.
Ja.
Du musst nicht eine wahnsinnige Kompetenz durch überdrehte Sprache, durch tolle Auftritte machen, sondern zeig ihm, dass du auch ein Mensch bist.
Caillou, wow. genau mit dem Zitat oder mit der Aussage möchte ich gerne so stehen lassen. Und ich könnte noch ewig zuhören. Nämlich Kompetenz ist nicht nur Sprache oder tolle Auftritte wichtig, sondern einfach dadurch, dass man zeigt, dass man auch ein Mensch ist. Und
ja.
Vielen lieben Dank für das Gespräch, für deinen Einblick in deine Arbeit und deine Erfahrungen. Und ich gehe jetzt gemenschelt nach Hause.
Schön.
Ich nehme mir vor allem dieses Kinderwarum mit. Das fand ich ganz schön, dass du das gesagt hast. Und auch dieses Miteinander reden, ja, und ehrlich sein und Dinge auch ansprechen. Und die Augenhöhe. Vielen lieben Dank.
Gerne. Ja, und euch allen wünsche ich, dass vielleicht die eine oder andere kleine Feder euch jetzt gekitzelt hat. Und wie es bei mir damals auch war, und dann einen ganz großen Raum aufmacht, den ihr mit eurer eigenen Art füllen könnt.
Schön, dass du heute dabei warst. Willst du mit Rückblick auf dem Laufenden bleiben? Dann melde dich gern zu meinem Newsletter an und erhalte die Info, sobald die neue Folge veröffentlicht wird. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis bald, deine Marie.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.